Alles kommt von Gott, alles führt zu Gott, mit Pater Bernhard Wojcicki, der im Rahmen einer Exerzitienreihe gesprochen hat. Pater Bernhard Wojcicki ist ein gefragter Referent, Exerzitienleiter und Beichtvater. Möge uns der Heilige Geist ein hörendes Herz und ein hörendes Ohr schenken, damit wir für die Betrachtung alles kommt von Gott, alles führt zu Gott offen sind. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und Segen in der kommenden Stunde.
Der Jesuitenpater Lippert hat einmal ein wertvolles Buch verfasst, Der Mensch Job redet mit Gott. Und ein Kapitel dieses Buches über mehr Vertrauen trägt die Überschrift »Zu dir trage ich mein Herz«. Also das Vertrauen, der Glaube, hat etwas mit dem Herzen zu tun. Mein Herz will ich dir schenken und alles, was ich habe. Sie kennen dieses weihnachtliche Lied. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. Das habe ich auserkoren. Sein eigen will ich sein. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab, mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe. Mehr Vertrauen, zu dir trage ich mein Herz. Gott hat es auf unser Herz abgesehen. Und wenn wir unsere Exerzitien begonnen haben mit dem Wort mehr Glauben und mehr Vertrauen, dann müssen wir Johannes 16, 23 lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, so wird er es euch geben. Der Vater schenkt uns, was wir brauchen. Wir müssen ihn vertrauensvoll bitten. Johannes 16, 23. Wir müssen ihn bitten im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Wenn dir zum Beispiel es sehr schwer fällt zu verzeihen und zu vergeben, dann vergib in Jesu Namen, nicht in deinem Namen. Dann vergib mit Jesu Kraft, mit Jesu Gnade, mit Jesu Stärke, nicht mit deiner, die du nicht hast. Im Namen Jesu verzeih ich, im Namen Jesu vergebe ich. Im Namen Jesu fange ich jetzt wieder neu an. Vertrau nicht auf deine eigene Kraft, sondern vertrau auf Gottes Kraft, auf Gottes Gnade, auf Gottes Stärke. Also, zu dir trage ich mein Herz. Pater Lippert, der Jesuitenpater, schreibt, dass man unmöglich alles zu den Menschen tragen kann, weil man sie nur belasten und erschrecken würde. Viele Menschen tragen ihre Leiden und Sorgen und Probleme zu den Nachbarn oder zu Freunden und Verwandten und Bekannten und belasten sie dadurch und erschrecken sie dadurch. Wenn wir dieses erkennen, dann werden die Seelen den Vertrauensweg zu Gott finden und das vertrauende Du an ihn richten. Denn Gott schreckt sich nicht, Gott wundert sich nicht, Gott erschrickt nicht, Gott wundert sich nicht. Er versteht mich. Er ist sogar Mensch geworden, um mitzuleiden, mitzuempfinden. An sich ist Gott nicht leidensfähig, aber er ist Mensch geworden, damit er mit uns leiden kann. Pater Lippert schreibt, so nimm denn mein volles und leeres Herz, ich will es nun aus der Hand geben, zitternd und in deine Hand will ich es legen. Dein Wille soll darüber geschehen. Ich will dir nichts dreinreden, ich will keinen Vorbehalt mehr machen, ich will dir nicht mehr auf die Hände sehen, was sie schaffen oder unterlassen. Ich schließe meine Augen und will gar nicht sehen, was du tun wirst. Seitdem ich das einsame, dunkle Kapellchen meines Lebens dir geweiht habe, dass du darin wohnen sollst, seitdem ich dich zum Gotte meines Schmerzenstempels gemacht habe, zum Vertrauten meines geheimsten Kämmerleins, zum Mitwisser aller meiner Zweisamkeit und zum Gefährten meiner Einsamkeit, seitdem vertraue ich dir. Lass mich nicht wieder hinüberspülen in die Fluten der Furcht. Du bist das Festland am Rande meiner Wogen. Du bist meine Brücke über allen meinen Schluchten. Du bist die Kammer, in der ich mein Alles finden werde. Alles, was ich schon nicht mehr besitze und alles, was ich noch verlieren werde. Habe ich noch etwas zu verlieren? Dort in dieser Kammer meines Vertrauens werde ich es wiederfinden. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber sie ist da, irgendwo in der Unendlichkeit. Und ich bin darin, und alles, was ich liebe, ist darin, meine süßen und heiligen Zeiten und Gezeiten, die ich je haben durfte, alle sind sie dort. Und schließlich schreibt Pater Lippert in diesem schönen Buch, der Mensch Job redet mit Gott, nicht nur zu dir trage ich mein Herz und mehr Vertrauen, sondern er schreibt, als mein Herz zersprungen war in Liebe und Leid, da habe ich es zu dir getragen. Die zerbrochene Alabasterschale. Da wusste ich erst, dass ich dich immer getragen hatte. Das tiefste Leid kam mir aus der Liebe, die du mir gegeben, und auf dem tiefsten Grunde meines Leids kam ich zu dir. Ich möchte Ihnen diese Gedanken vom Jesuitenpater Lippert deswegen bringen, weil ich glaube, dass wir in schweren Stunden immer falsch handeln. Weil ich meine, dass wir eine Kurskorrektur brauchen. Das heißt, eine Korrektur unseres Lebenskurses, unseres Lebenswandels. Gerade dann, wenn es uns schlecht geht, wenn wir da nieder sind, neigen wir dazu, zu Mitmenschen zu gehen und dort zu klagen, zu jammern, zu raunzen, heißt das im Wiener Raum. Ja? Raunen, klagen, jammern. Das heißt, wir bringen unsere Klage nicht vor Gott, sondern vor den Mitmenschen. Wir jammern uns und weinen uns bei anderen Menschen aus und machen sie zum Spülstein unserer Seele. Richtig wäre es, unser Herz zu Gott tragen, unsere Sorgen, Probleme und Nöte und Schmerzen zu Gott tragen. Zu dir trage ich mein Herz mit großem Vertrauen, so wie der Mensch Hiob mit seinem Gott geredet hat, im Leid, im Schmerz, in den furchtbaren Qualen, die Hiob, als er am Misthaufen saß, erduldet hat. Er hat alles verloren, wirklich alles. Alles wurde ihm genommen. Und Sie wissen, was Hiob gesagt hat? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Setzen Sie sich einmal auf den Misthaufen Ihres Lebens. Es riecht nicht sehr gut dort. Ja. Setzen Sie sich auf die Mülldeponie Ihres Lebens, wo Sondermüll, Restmüll und Sperrmüll deponiert sind. Setzen Sie sich einmal auf die Müllhalde, auf die Müllhalde Ihres Lebens. Setzen Sie sich einmal so richtig darauf, so wie Hiob, und dann sagen Sie, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, und dann beginnen Sie, Te Deum, großer Gott, wir loben dich. Wenn Sie das können, das ist Vollkommenheit. Verstehen Sie? Das ist schon die Vollkommenheit. Denn normalerweise machen wir es ja nicht so, sondern wir beginnen zu klagen, zu jammern. Gott, wo bist du? Du bist so ferne. Wo warst du denn, wie dieses oder jenes passiert ist, wie mir dies oder jenes genommen wurde? Kannst du da noch zuschauen? Wie kannst du ein Gott der Liebe sein, wenn du das alles zulässt? Wenn das alles geschieht und geschehen kann. Oft haben wir sogar den Wunsch, Gott möge dreinschlagen und alles kurz und klein schlagen und beenden. Pater Liebert gibt nun, Sie haben es gemerkt, diesen Rat, den Vertrauensweg zu Gott gehen, den Vertrauensweg zu Gott finden, und das vertrauende Du an ihn richten. Warum? Weil er sich über nichts und niemanden wundert, weil er über nichts und niemanden erschrickt. Gott an sich kann nicht leiden, aber er versteht mich doch. Aber Gott ist leidensfähig geworden, mitleidensfähig geworden, um deinetwillen und um meinetwillen, um unseretwillen. Er hat menschlichen Leib angenommen, um so zu leiden, zu fühlen, zu spüren, zu empfinden wie wir. Das heißt, er kennt sich ganz genau aus. Er weiß, was physisches, körperliches Leiden, aber auch was seelisches Leiden bedeutet. Er kennt das menschliche Leiden, weil er auch ganz Mensch geworden ist. Wichtig ist nur, dass wir in solchen Stunden unser volles Herz, aber auch unser leeres Herz ihm übergeben. Es ist oft leer an Liebe, aber voll an Leid. So nimm denn mein volles und mein leeres Herz. Ich will es nun aus der Hand geben, zitternd, und in deine Hand will ich es legen. Tragen wir unser Herz zu Gott und legen wir es in seine Hände. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, denn der Mensch neigt dazu, alles für sich zu behalten. Der Mensch neigt dazu, nicht loszulassen. Wir können oft nicht loslassen und hergeben und Gott überlassen. Sondern wir wollen oft unser eigenes Herz in unseren eigenen Händen halten. Wir lassen es nicht los, wir geben es nicht her, wir übergeben es nicht. Wir haben kein Vertrauen, kein Glauben. Und Jesus sagt aber, schenk mir dein Herz, gib mir dein Herz. Das hat die heilige Margareta Maria Alacoque uns gelernt. Das hat die heilige Gertrud uns gelernt. Das hat die heilige Mechthild uns gelernt. Diese Übergabe des Herzens, diese Herzensverschenkung, dieser Herzenstausch, das hat schon die heilige Ludgard von Tongern, eine Zisterzienserin aus Belgien, gelernt. Jesus hat zu ihr gesagt, gib mir dein Herz, und sie hat ihm ihr Herz geschenkt. Und dann hat er gesagt, Sohn, jetzt gebe ich dir mein Herz. Dieser Herzenstausch ist also etwas ganz Wunderbares. Aber er kann nur stattfinden, wenn du vorher dein Herz verschenkst, wenn du es loslässt. Wenn du dein volles Herz voll Leid und dein leeres Herz ihm überlässt, aus der Hand gibst, zitternd und in die Hand des Herrn legst. Jesus, ich gebe mein Herz in deine Hand. Dein Wille soll darüber geschehen. Verfüge du über mich. Verfügbarkeit, die wichtigste Tugend, die es überhaupt gibt und die wir nur von Maria lernen können. Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Worte. Das ist die Verfügbarkeit. Sie hat ihr Herz restlos, ganz, völlig, vorbehaltslos, nur Gott überlassen und geschenkt. Alles und ganz, ohne Ausnahme. Und weil Maria restlos sich Gott verschenkt hat, hingegeben hat, konnte er über ihr Herz verfügen. Sie ist die verfügbare Magd. Er kann mit ihr tun, was er will. Mach mit mir, was dir gefällt. Tu mit mir, was dir gefällt. Ich überlasse mich dir. Sehen Sie, das ist das Vertrauen, das Jesus so schätzt. Das ist der Glaube, den er will. Und es tut ihm weh, wenn wir nicht so glauben und nicht so vertrauen. Iob überlässt sich Gott. Iob am Misthaufen sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Er redet Gott nichts drein. Er will keinen Vorbehalt mehr machen. Er will auch nicht Gott auf die Hände gucken, auf die Hände schauen, was sie schaffen, was sie unterlassen, sondern Gott wird schon alles recht machen. Dieses misstrauische, dieses Kleinkrämerische, dieses Kleingläubige, Verzagte, wenn ich es nicht mache, dann geschieht es nichts, müssen wir weglassen. Warum? Wir glauben manchmal, die Pläne Gottes korrigieren zu müssen. Wir meinen manchmal, ich weiß es besser, ich hätte das anders gemacht. So etwas hätte ich nicht zugelassen. Ja, wenn ich der liebe Gott wäre, dann? Wir sind manchmal stolz und überheblich und das schaut dann so aus, ja, der liebe Gott hat die Welt zwar geschaffen, aber doch nicht alles so, wie es mir gefällt, daher muss ich ein bisschen noch Korrekturen vornehmen. Das ist der Stolz, das ist die Überheblichkeit. Das ist die Arroganz des Menschen. Er schaut dem Schöpfer auf die Hände, er guckt ihm, was er macht, was er schafft und was er unterlässt. Er vertraut ihm nicht, er misstraut ihm. Er schließt seine Augen und macht dann doch ein Auge wieder auf und guckt, ob nicht der liebe Gott etwas falsch macht. Nicht? Das kennen Sie, ja. Aber besser ist es, wir schließen ganz unsere Augen und wollen gar nicht sehen, was er tut. Er wird schon alles recht machen, denn er ist die Liebe und er ist Gott. Nun empfiehlt Pater Lippert, weihen wir unser Herz Gott oder noch deutlicher, tragen wir unser Herz zu Gott. Dieses unser Herz ist eine dunkle Kapelle, eine oft einsame Kapelle. Und er sagt, seitdem ich dieses einsame, dunkle Kapellchen meines Lebens dir geweiht habe, dass du darin wohnen sollst, seitdem ich dich zum Gotte meines Schmerzenstempels gemacht habe, zum Vertrauten meines geheimsten Kämmerleins, zum Mitwisser aller meiner Zweisamkeit und zum Gefährten meiner Einsamkeit, seitdem vertraue ich dir. Weihen Sie Ihr Herz, Gott, dieses dunkle Kapellchen. Weihen Sie Ihr Herz, Gott, diesen Schmerzenstempel. Herz und Schmerz gehören einfach zusammen. Und es ist schon der ärgste Schmerz, dieser seelische Schmerz, dieser Herzschmerz. mach den Herrn zum Vertrauten deines geheimsten Kämmerleins, das heißt zum Vertrauten deines Herzens. Mach den Herrn Jesus Christus zum Mitwisser aller deiner Zweisamkeit und zum Gefährten deiner Einsamkeit. Wenn du das tust, dann kannst du sagen, ich vertraue dir. Dann weiß er alles, dann kennt er alles. Wie schön ist es, wenn alte Menschen beten können, Jesus, du kennst mich, du weißt um mich, ich habe dir doch alles anvertraut, ich habe dir doch alles gesagt. Du kennst dich doch aus, du weißt doch, wie ich bin. Nimm mich, wie ich bin, mach mich, wie du mich haben willst. Sie wissen vielleicht, wer so gebetet hat. Es war der Papst, der nur 33 Tage regiert hat, Albino Luciani, ja? Der 33-Tage-Papst. Und dieser heilige Vater Albino Luciani, er war Patriarch von Venedig, der hat in einer Ansprache in diesen 33 Tagen seines Pontifikats gesagt, mein Lieblingsgebet lautet, Jesus, nimm mich, wie ich bin, und mach mich, wie du mich haben willst. Versuchen wir es. Jesus, nimm mich, wie ich bin, und mach mich, wie du mich haben willst. Sehen Sie, das ist Herzensübergabe. Nimm mich, wie ich bin. Da trägst du dein Herz auf den Markt, aber nicht auf den Markt dieser Welt, damit möglichst viele Menschen alles von dir wissen und dann in deinem Herzen und in deiner Seele herumtrampeln, nein, sondern du trägst dein Herz nicht auf den Markt dieser Welt, sondern du trägst dein Herz zu Gott, in seine Hände. Dort gehört es hin. Ich habe mein Herz an den lieben Gott verloren und nicht in Heidelberg. Oder in Bad Sohn. Sondern eben beim lieben Gott. Und das ist so wichtig. Dass sie es übergeben, dass sie es überlassen. Dein ist mein ganzes Herz. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Hat einmal ein Wiener, ungarischer Wiener, Franz Leher komponiert. Vielleicht mehr auf die Liebe bezogen zwischen Menschen, aber letztlich können sie es auch auf Gott übertragen. Dein ist mein ganzes Herz. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Das wäre es. Ganz Gott übergeben, ganz Gott hinschenken, ganz Gott verschenken. Mittelhochdeutsch ist das auch sehr schön. Vielleicht haben Sie es einmal gelernt. Ich bin din, du bist min, das sollst du gewiss sein. Verloren ist das Lützelin und du musst immer drinnen sein. Ja? Ja? Kennen Sie das? Ja? Ein mittelhochdeutsches Gedicht. Vielleicht vom Walter von der Vogelweide, nicht? Deutsch heißt es dann auf Neudeutsch, ich bin dein und du bist mein und das sollst du immer sein. Verloren ist das Schlüssellein und du musst immer drinnen sein. Ja, das ist schön. Also übergib dein Herz dem Herrn, leg es in seine Hände. Dein Herz in seinem Herzen, sein Herz in deinem Herzen. Ein Herz spricht zum anderen Herzen. Cor ad cor loquitur, der Wahlspruch des John Henry Kardinal Newman, der jetzt im September in Birmingham selig gesprochen wird vom Papst Benedikt XVI. Halleluja!
Halleluja.
Ist doch schön, oder? Dass der Papst extra nach Birmingham, good old England, United Kingdom, reisen wird, nicht? Um dort eine Begegnung zu haben mit John Henry Kardinal Newman, der zuerst Anglikaner war, dann die Reichtümer der Wahrheit der katholischen Kirche kennenlernte. Das ist die Wahrheit. Und sich dieser ewigen Wahrheit verbunden wusste und dann konvertiert ist, Kardinal wurde. John Henry Kardinal Newman. Im September ein neuer Seliger der Kirche. Cor ad cor loquitur. Ein Herz spricht zum anderen Herzen. Sein Wahlspruch. Was bedeutet das für uns? Zweisamkeit. Wer glaubt, ist nie allein. Wer vertraut, ist nie allein. Er wird der Gefährte unserer Einsamkeit. Er wird der Mitwisser aller meiner Zweisamkeit. Und dann betet der Pater Lippert so schön: Lass mich nicht wieder hinüberspülen in die Fluten der Furcht. Das ist es. Wir werden oft von Angst und Furcht hinübergespült, weggespült von Gott. Der ärgste Feind des Menschen ist ja die Angst. Deswegen steht 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Und wenn der Engel zu den Menschen kommt, der heilige Engel, dann sagt er als erstes immer, fürchte dich nicht, Maria, oder fürchte dich nicht, Josef, oder fürchte dich nicht, Paulus, im Seesturm, am Ende der Apostelgeschichte. Immer fürchte dich nicht. Nolite timere. Noli timere. Fürchte dich nicht. Warum sagt der Engel, fürchte dich nicht? Me phobou, hab keine Angst. Aus dem Griechischen übersetzt wäre es schön, hab keine Angst, nicht? Vielleicht noch deutlicher. Sei angstfrei. Und warum ist der Mensch so gefährdet? Weil die Angst lähmt ihn. Die Angst macht den Menschen handlungsschwach, handlungsarm oder sogar gelähmt. Er kann dann nicht mehr handeln, er kann nicht mehr wirken. Auch sein Glaube, seine Hoffnung, seine Liebe sind gelähmt. Und der Mensch in der Angst ist handlungsunfähig. Angst und Furcht konzentrieren alle seine seelischen Kräfte, der Verstand, der Wille und das Gedächtnis. Alles ist fixiert auf die Angst. Verstand, Wille, Gedächtnis, alle Seelenkräfte sind in Anspruch genommen. Der Mensch ist sozusagen nicht mehr frei, wir nennen das Blockade oder blockiert, er kann nicht mehr glauben, hoffen und lieben. Denn Glaube, Hoffnung und Liebe sind dem Willen zugeordnet. Ich will glauben, ich will hoffen, ich will lieben. Der Wille des Menschen ist blockiert, eingeengt, fixiert auf das Angstvolle, Erschreckende. Und da kommt nun der befreiende Engel und sagt, fürchte dich nicht. Er löst alle Blockaden, er schiebt sozusagen den Stein weg vom Grab und setzt sich drauf. Das kennen Sie, Matthäus-Evangelium. Der Engel kam, schob den Stein vom Grab Jesu weg und setzte sich drauf. Mit diesem Wort, fürchte dich nicht, schiebt der Engel, der heilige Schutzengel, immer wieder von unserer Seele alles Angstvolle, Sperrende, Einengende, Fixierende, Blockierende weg, alle Blockaden. Er räumt die Hindernisse weg, sodass wir wieder glauben wollen, hoffen wollen, lieben wollen. Die Leute sagen immer, ich will ja, aber ich kann nicht. Warum will ich und kann nicht? Weil die Angst mich lähmt. Weil die Angst mich glaubenslos macht. Oder meinen Glauben, meine Hoffnung, meine Liebe behindert. Und nun sagt Pater Lippert, du Gott, du Jesus, bist das Festland am Rande meiner Wogen. Schön, dass es immer noch Festland gibt. Schön, dass es immer das andere Ufer gibt. Es gibt so schöne Stellen, wo Jesus im See Genezareth mit seinem Boot immer wieder ans andere Ufer fährt und uns damit an das Ufer Gottes hinüberführt. Du bist das Festland am Rand meiner Wogen. Du bist meine Brücke über allen meinen Schluchten. Im Psalm 23 kommt das so schön zum Ausdruck, der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Das ist der Psalm des Vertrauens, sehen Sie, unser Thema. Er gibt den Kraftlosen Mut durch das Vertrauen, durch den Glauben. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Wohin führt er mich? Ans andere Ufer, zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, meine Sehnsucht. Und dann kommt etwas Wunderbares. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Der Stock und der Stab. Der Stab ist der Wanderstab, den ich brauche, um gut gehen zu können. Aber der Stock, der ist dazu da, um die Feinde zu vertreiben, in dem Fall die Wölfe, nicht? Stock und Stab, beides ist notwendig. Der Wanderstab, damit ich am Weg bleibe und gut gehen kann und nicht stürze, nicht falle und nicht strauchle. Aber der Stock auch zum Wegtreiben, zum Verjagen der Feinde, der Eindringlinge, des Bösen. Du bist mein Stock, du bist mein Stab, du bist meine Brücke über allen meinen Schluchten. Muss ich auch gehen durch finstere Schlucht, du bist bei mir, du bist meine Brücke. Du überbrückst alle meine Untiefen und Schluchten. Du bist die Kammer, in der ich mein Alles finden werde. Alles, was ich schon nicht mehr besitze und alles, was ich noch verlieren werde. Ist es nicht schön, dass Gott sozusagen eine Vorratskammer ist, eine Schatzkammer, eine Schatztruhe, in der wir alles finden, was wir schon nicht mehr besitzen und alles, was wir noch verlieren werden? Der heilige Bernhard von Clairvaux hat das so schön ausgedrückt: Ich eigne mir aus dem Herzen Jesu an alles, was ich für mein Leben brauche. Dort hast du alles, was du brauchst. Vertraue, glaube, er hat alles, er ist alles, er ist deine Schatztruhe, deine Schatzkammer. Du bist die Kammer, in der ich mein Alles finden werde, alles, was ich schon nicht mehr besitze und alles, was ich noch verlieren werde. Habe ich noch etwas zu verlieren? Dort, in dieser Kammer meines Vertrauens, werde ich es wiederfinden. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber sie ist da, irgendwo in der Unendlichkeit, und ich bin darin, und alles, was ich liebe, ist darin, meine süßen und heiligen Zeiten und meine Gehzeiten, meine stürmischen Zeiten, die ich je haben durfte, alle sind sie dort. Letztlich ist doch in diesen Händen Gottes, in diesem Herzen Gottes, in diesem Herzen Jesu alles geborgen und alles aufgehoben. Und Pater Lippert bemerkt noch: Als mein Herz zersprungen war in Liebe und Leid, da habe ich es zu dir getragen. Einmal werden wir im Lobpreis unser liebendes Herz Jesus übergeben. Der Lobpreis, und das ist das Schöne an diesen Exerzitien, ermöglicht immer unsere Freude und unser liebevolles Herz Jesus zu übergeben. Aber manchmal ist das Herz im Leid zersprungen, 1000 Scherben, fragmentiert, zertrümmert. Es gibt das zertrümmerte Herz, das fragmentierte Herz, das zersprungene Herz. Es gibt das Herz in 1000 Splittern, das zersplitterte Herz. Es gibt das Herz, das zerfetzt ist, das durchbohrte, das verwundete Herz. Es gibt das Herz, das so von Leid erfüllt ist, wie es dem heutigen Tag, dem Freitag entspricht. Denken wir doch an Jesus, wie er damals am Karfreitag mit einem verwundeten, durchbohrten, durchstochenen Herzen am Kreuz hing. das Herz der Welt, das Herz Gottes, Gottes Herz, das für uns geschlagen hat, wird durchbohrt, wird verwundet. Aber nicht von der Soldatenlanze allein, nicht nur von der Lanze eines heidnischen Römers, eines Soldaten einer römischen Legion, nicht nur die Lanze des Longinus, sondern auch unsere Sünde hat das Herz Jesu durchbohrt. Und weil wir es sind, die wir ihn durchbohren, singen wir: Ich habe es verschuldet, was du erduldet hast. Wir durchbohren ihn, wenn wir ihn nicht lieben. Wir durchbohren sein Herz, wenn wir nicht glauben und vertrauen. Was tut Jesus am meisten weh, sagt noch einmal die kleine Therese zu uns, wenn du an ihn nicht glaubst und wenn du ihm nicht vertraust? Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so, dass es Jesus durchbohrt, sein Herz verwundet, sein Herz durchbohrt, wenn wir ihm gar nicht glauben, wenn wir ihm gar nicht vertrauen, wenn wir nicht einmal einen Funken Glauben und Vertrauen an ihn haben. Das tut ihm weh, das durchbohrt ihn, das verletzt ihn, das verwundet ihn. Das durchbohrt sein Herz. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. So heißt es im Buch Sacharja 5 als Weissagung, als Prophetie im Alten Testament: Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. So heißt es in der Apokalypse, in der geheimen Offenbarung des Johannes, im 1. Kapitel: Alle Völker und Nationen werden, wenn Jesus wiederkommt, klagen und jammern und weinen, denn sie werden auf den Wolken des Himmels den sehen, den sie durchbohrt haben. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt auf den Wolken des Himmels, spätestens dann werden wir erkennen, dass wir, du und ich, wir sein Herz durchbohrt haben, weil wir nicht geglaubt und nicht vertraut haben. Unser Misstrauen, unser Unglauben, unser mangelndes Vertrauen durchbohrt sein Herz. Alle Völker und Nationen. Und dazwischen steht Johannes 19, Longinus, der mit dem Speer oder mit der Lanze seine Seite durchbohrt und bis ins Herz hineinsticht, um so das Paschalamm letztlich zu schlachten. Auch die Paschalämmer wurden ja durchbohrt und dann über dem Feuer zubereitet, ohne dass die Gebeine zerschlagen wurden. So sind auch die Gebeine Jesu nicht zerschlagen worden. Und er stirbt im Johannesevangelium zu der Stunde, zu der die Paschalämmer im Tempel Jerusalems geschächtet wurden. Also, als mein Herz zersprungen war, in Scherben lag, da habe ich es zu dir getragen. Das Herz in Scherben. Die Scherben, das zerbrochene Leben, die zerbrochene Alabasterschale. Und da wusste ich erst, dass ich dich immer getragen hatte. Das tiefste Leid kam mir aus der Liebe, die du mir gegeben, und auf dem tiefsten Grunde meines Leids kam ich zu dir. Gerade im tiefsten Leid wird uns bewusst, dass der Herr uns trägt, dass der Herr uns in seinen Händen hält, dass er uns immer trägt, gerade dann, wenn wir meinen, er ist nicht da, er ist fort, er schaut nicht mehr zu, er interessiert sich nicht mehr für uns. Der heilige Franz von Sales sagt: In dem Maße, als die irdischen Jahre dahinschwinden und die Ewigkeit naht, müssen wir unseren Mut verdoppeln und unseren Geist zu Gott erheben, indem wir ihm aufmerksam dienen durch genaue Erfüllung aller Pflichten unseres Berufes. Erfülle deine Pflichten ganz genau, mit immer größerer Liebe, die ganz gewöhnlichen Dinge des Alltags mit außergewöhnlicher Liebe. Genau das hat die kleine Therese vermocht. Die ganz gewöhnlichen, banalsten Dinge des Alltags, die gewöhnlichsten Dinge, kochen, waschen, bügeln, Exerzitien halten, Beicht hören. Es kommt darauf an, nicht, was sie halt sind. Das Beichthören bleibt schon mir als Beichtpriester zu. Nicht? Einmal hat eine Frau zu mir gesagt im Stephansdom, Beichtzimmer, mein Gott, muss das schön sein, Beicht zu hören. Ich habe gesagt, tausch mal ein paar Stunden, Sie werden froh sein, wenn es vorbei ist. Nee? Man hat ja gar keine Ahnung, was es bedeutet, denn bei jeder Beichte geht eine Faser des Herzens mit. Und du kannst nicht sagen, das geht mich nichts an. Denn die Sünden, die gebeichtet werden, sind ja meistens auch die eigenen Sünden. Ich habe einmal Beichte gehört in einem Kloster und da sind schwerhörige alte Schwestern zur Beichte gekommen. Ja? Und die haben recht laut gebeichtet, so laut, dass man es in der ganzen Kirche verstanden hat, weil sie eben schwerhörig waren. Und bei der dritten schwerhörigen Beichte bin ich hinausgegangen aus dem Beichtstuhl und habe zur Generaloberin gesagt, die gerade gewartet hat, könnte ich nicht einen anderen Raum hören haben, denn die Mitschwestern hören ja alles, was hier gebeichtet wird. Nicht? Da ist ja das Beichtgeheimnis nicht mehr gewahrt. Und da hat die Oberin in Seelenruhe zu mir gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Pater, die Schwestern hören nur ihre eigenen Sünden. Stimmt, oder? Man hört ja nichts anderes als die eigenen Sünden. Es ist die beste Vorbereitung auf unsere Beichte. Du hast den Beichtspiegel schon von drin. Also gut. Halleluja. Sehen Sie, das ist es. Also, je länger wir leben, umso mehr müssen wir unseren Mut verdoppeln, unseren Geist zu Gott erheben, indem wir ihm aufmerksam dienen und genau die Pflichten unseres Alltags, unseres Berufes erfüllen. Die gewöhnlichen Dinge mit außergewöhnlicher Liebe. Die kleine Therese hat einen schönen Vergleich. Sie sagt, der liebe Gott nimmt uns in die Hand, so wie ein kleines Kind, einen Spielball. Das kennen Sie, ne? Spielball. Geben Sie einmal einem kleinen Kind einen Spielball in die Hand. Was wird das Kind machen? Zuerst wird es diesen Ball nehmen und in die Höhe werfen und wieder auffangen. Dann wird das Kind den Spielball vielleicht, wenn es schon größer ist, auf den Boden werfen und immer wieder so spielen damit. Vielleicht wird es dann zum Fußballspielen anfangen, nicht? Und den Spielball in die Ecke schießen und wieder hervorholen. Und nun meint die kleine Therese, so spielt auch der liebe Gott mit uns. Er nimmt uns in die Hand, er wirft uns in die Höhe, aus dieser Welt, in den Himmel. Er wirft uns manchmal zu Boden, das kennen wir, manchmal liegen wir am Boden. Er schiebt uns oder schießt uns in die Ecke und dann holt er uns wieder aus der Ecke hervor. Therese sagt, und am Schluss durchbohrt er uns. Am Schluss durchbohrt er uns. Auch das gibt es bei Kindern, dass sie dann nachschauen, was da im Ball drinnen ist und zum Bohren anfangen. Interessant dieser Vergleich. Ich habe ihn immer als umwerfend empfunden. Denn da ist alles drinnen. Ohne durchbohrt werden geht es nicht in unserem Leben. Auch wir kennen den durchbohrenden Schmerz. Das durchbohrende Leid. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und daher ist das durchbohrte Herz Jesu, das verwundete Herz Jesu, unsere Rettung. Es gibt eine Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts in der Münchner Staatsbibliothek. 14. Jahrhundert, Pergamenthandschrift, Münchner Staatsbibliothek. Und da hat jemand im 14. Jahrhundert etwas über das verwundete Herz Jesu, unsere Rettung, geschrieben. Und da steht: Wer sich an mein verwundetes Herz wendet, für den will ich bei meinem himmlischen Vater Fürsprache einlegen, dass alle seine verlorene Zeit fruchtreich wieder eingebracht wird. Ich finde das großartig, denn viele Zeit ist verloren gegangen. Zeit ist kostbar. Denn was vorbei ist vorbei, was vergangen ist vergangen. Du kannst das Vergangene nicht mehr gegenwärtig setzen, in dem Sinne, dass du noch einmal das, was du schon einmal erlebt hast, wiederlebst. Du kannst nur in der Eucharistie das, was Gott in diese Welt gesetzt hat, wieder gegenwärtig setzen. Gott setzt Golgotha, den Abendmahlsaal, die Auferstehung, alles wieder gegenwärtig bei jeder Feier der Eucharistie. Aber was aus deinem Leben verloren gegangen ist, das ist vorbei. Und daher, geh zum verwundeten Herzen Jesu, zum durchbohrten Herzen Jesu und leg deine verlorene Zeit hinein, deine vergeudete Zeit, das, was du vergeudet hast, vertan hast, deine vertane Zeit, deine Zeit, die du verpasst hast, die du vergeudet hast, die du vertan hast, deine Zeit, die unfruchtbar war, deine verschwendete Zeit. Wie oft haben wir Zeit verschwendet, vergeudet, vertan? Diese deine verlorene Zeit, die leg hinein in sein verwundetes Herz. Und er wird alles fruchtreich wieder einbringen. Denn er kann deine vergeudete, vertane, verlorene Zeit füllen. Dann ist es eine gotterfüllte Zeit. Weiter steht in dieser Pergamenthandschrift in München, 14. Jahrhundert: Wer sich mit Vertrauen an mein verwundetes Herz wendet, den will ich teilhaftig machen des ganzen Gnadenschatzes, den ich durch die Vergießung meines Blutes meinem himmlischen Vater dargebracht habe. Dieses verwundete Herz, dieses durchbohrte Herz Jesu ist wirklich eine Schatztruhe. Da ist alles drinnen, was du brauchst. Ich eigne mir aus dem Herzen Jesu alles an, was ich für mein Leben brauche, sagt der heilige Bernhard. Es ist wirklich der Gnadenschatz der Kirche. Die Kirchenlehrer sagen sogar, dass aus diesem durchbohrten, verwundeten Herzen die Kirche erflossen ist, entstanden ist. Ursprung der Kirche, Quelle der Kirche ist das verwundete Herz, das durchbohrte Herz Jesu. So wie aus der Seite des entschlafenen Adam, oder des schlafenden Adam, müsste man sagen, im Paradies die Eva geschaffen wurde, so kommt aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Jesus die Kirche, die neue Eva. Wer sich mit Vertrauen an mein verwundetes Herz wendet, der wird in meinem heiligen Blute so gereinigt werden, dass er im Himmel mit allen Jungfrauen verherrlicht wird. Ein schöner Text, 14. Jahrhundert, München, Staatsbibliothek, Pergamenthandschrift. Sehr schön, nicht? Weil ja das Blut uns wirklich reinigt. Und die Jungfrauen, die Märtyrer und Märtyrerinnen, sie sind alle gereinigt worden im Blute des Lammes. Jedes Mal, wenn du beichtest, fließt das kostbare Blut Jesu Christi über dich. Monat Juli, in dem wir jetzt sind, Juli, Monat des kostbaren Blutes Jesu. Durch Christi Blut wird alles wieder gut. Also, wer in diesem Blute Jesu badet, der wird sozusagen gereinigt. Sekten des ersten christlichen Jahrhunderts haben im Mithraskult im Blut eines Stieres gebadet und damit die Kraft dieses Stieres auf sich applizieren, auf sich anwenden wollen. Das heißt, sie haben im Stierblut gebadet, um sozusagen die Kraft des Stieres zu empfangen. Wir brauchen nicht im Stierblut zu baden. Es genügt, wenn wir Leib und Blut Christi empfangen, der Heiligen Eucharistie. Durch Christi Blut wird alles wieder gut. Das ist unsere Kraftquelle, das ist unsere Gnadenquelle. Wenn wir uns an ihn wenden, voll Vertrauen, dann wird er in seinem heiligen Blute uns so reinigen, dass wir im Himmel mit allen Jungfrauen und Märtyrinnen und Märtyrinnen verherrlicht werden. Sie haben ihre Gewänder reingewaschen im Blute des Lammes. Wer sich an mein verwundetes Herz wendet, der wird teilhaftig der Leiden der Märtyrer. Das Blut der Märtyrer ist Same der Christenheit. Merken Sie es schon, die Länder, die jetzt in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten viel gelitten haben, die Länder dieser Welt, die viele Märtyrer in den letzten Jahrhunderten hervorgebracht haben, die blühen jetzt auf. Ja? Korea, Vietnam, Uganda, Nigeria, um nur einige zu nennen, man könnte noch viele aufzählen. Aber Länder, in denen es furchtbare, blutige Christenverfolgungen gab, die blühen jetzt auf. Und warum blühen sie auf? Es trifft auch auf China und in gewissem Sinne auch auf Japan zu. Das Blut der Märtyrer ist Same der neuen Christenheit. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Also wer sich an das verwundete Herz Jesu wendet, der wird teilhaftig der Leiden der Märtyrer. Und wer gern in meinem verwundeten Herzen wohnt, der wird meinem himmlischen Vater besonders wohlgefällig sein. Dieser Text aus dem 14. Jahrhundert im Münchner Staatsbibliotheksarchiv aufgehoben, eine Pergamenthandschrift, rät also, wohne im verwundeten Herzen Jesu. Das ist dein Nistplatz, dein Nest. Dort niste dich ein. Übrigens haben das alle großen Kirchenlehrer empfohlen, von Augustinus beginnend bis hin zu der großen heiligen Gertrud. Niste dich ein im Herzen Jesu. Dort ist deine Wohnstätte. So wie die Tauben und Vögel ihre Nester oft in Felsenritzen bauen, so möge diese Felsenritze des Christusfelsens dein Nest sein, wo du dich einnistest. Wohne im verwundeten Herzen, niste dich ein. Wer gern in meinem verwundeten Herzen wohnt, der wird vor der Welt beschützt. Die heilige Gertrud von Helfter hat einmal den Johannes, den Lieblingsjünger Jesu, gefragt, warum hast du dich denn an das Herz Jesu angelehnt? Typisch, die Frauen fragen so etwas, nicht, oder? Das trauen sich nur die Frauen, nicht? Ja? Und sie hat ihn wirklich gefragt, warum hast du dich an das Herz Jesu so angelehnt? Und dann hat er gesagt, dort war ich vor der Welt beschützt. Ist das nicht schön? Dort war ich vor der Welt beschützt. Sehen Sie, wenn Sie Schutz brauchen, Hilfe brauchen, flüchten Sie sich in das Herz Jesu, flüchten sich an dieses Herz wie Johannes, der Lieblingsjünger, der sich an das Herz Jesu angelehnt hat. Dort bin ich vor der Welt beschützt. Und die heilige Clara, Santa Chiara di Assisi, die den heiligen Franziskus von Assisi so wunderbar begleitet hat, die heilige Clara hat ja die Monstranz herausgenommen vom Tabernakel ihres Klosters in San Damiano Assisi und hat damit die Sarazenen, Muslime, abgewehrt. Und sie hat dabei die Worte gehört von Jesus, ich werde euch alle Zeit behüten. Ich werde euch alle Zeit beschützen. Sehen Sie? Dort bist du vor der Welt und auch vor den Horden des Islam beschützt. Vor den Feinden unseres Glaubens beschützt und bewahrt. Die heilige Gertrud von Helfter hat dann noch weiter gefragt. Frauen sind neugierig. In dem Fall ist es eine heilbringende Neugier, eine gute Neugier. Sie hat gefragt, und was hast du denn gemacht, Johannes, an dem Herzen Jesu? Nicht? Was hast du dann gemacht? Und Jesus hat mich ganz fest an sein Herz gezogen, hat Johannes geantwortet, und ich habe die Herztöne Jesu gehört. Halleluja. Sehen Sie, wie schön. Halleluja. Ja? Halleluja. Ist das nicht schön? Sehen Sie, wie gut, dass die Frauen fragen. Was hast du gemacht? Naja, und er hat gesagt, ich habe die Herztöne Jesu gehört. Und nach diesem Rhythmus, nach diesem Herzschlag, habe ich dann mein Leben geordnet. Wäre das nicht schön, wenn wir so unseren klösterlichen Lebenswandel nach diesen Herztönen Jesu, nach diesem Rhythmus des Herzschlages Jesu orientieren würden? Nach diesem Herzschlag, nach diesem Rhythmus habe ich mein Leben geordnet, nach der Liebe des Herrn. Wer sich mit Vertrauen an mein verwundetes Herz wendet, für den will ich vor meinem himmlischen Vater Ersatz leisten, Sühne leisten für das Gute, das er versäumt hat. Schön, ist das nicht schön? Diese Sühne. Das heißt, alles, was wir verhaut haben, verpatzt haben, verwirtschaftet haben, alles, was wir vergeudet haben, vertan haben, alles, was wir zerbrochen haben, all das ergänzt Jesus. Alles, was wir versäumt haben, dafür leistet er Ersatz und Sühne beim Vater. Wo Liebe fehlt, da liebe du, so nimmst du stets an Liebe zu, sagt der heilige Johannes vom Kreuz. Wo Liebe fehlt, da liebe du, so nimmst du stets an Liebe zu. Die fehlende, mangelnde, versäumte Liebe ergänzt der Herr mit seiner übergroßen Liebe, mit seiner verschwenderischen Liebe. Wer gern in meinem verwundeten Herzen wohnt, der wird in Gott eingehen, von dem alles ausgegangen ist. So schließt diese Pergamenthandschrift, 14. Jahrhundert, in der Münchner Staatsbibliothek. Schön, dass es die gibt, oder? Wir wissen nicht, wer sie aufgezeichnet hat, aber vielleicht war es doch jemand aus Deutschland, und dann können wir ein bisschen froh darüber sein, oder?
Ja.
Ja? Dass es das auch gibt in unserem Land, in Ihrem Land. Wer gern in meinem verwundeten Herzen wohnt, der wird in Gott eingehen, von dem alles ausgegangen ist. Alles kommt von Gott, alles führt zu Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Alles kommt von Gott, alles führt zu Gott. Das war das heutige Thema mit Pater Bernhard Woschitzki. Diese Betrachtung wurde im Rahmen einer Exerzitienreihe aufgezeichnet. Wir danken Pater Bernhard Woschitzki für seine Betrachtung und seine tiefen Gedanken. Und wir wünschen Pater Bernhard Gottes besonderen Segen. Mit dem weiteren Programm wünschen wir Ihnen Gottes besonderen Segen und Schutz und denken Sie immer wieder an die Worte von Pater Bernhard Woschitzki. Alles kommt von Gott, alles führt zu Gott. Für Sie Gott, Ihres Radio Gloria Team.